Und hier ist sie endlich. Frohe Ostern nachträglich, Folge 39 von HSV.
Meine Frau!
Ostermontag haben wir pausiert und jetzt mit dem Hintergrund des Bayern-Sieges in Sevilla sprechen wir nochmal über unseren HSV. In den letzten Zügen vielleicht in der ersten Liga, wenn wir mal schauen. Auf jeden Fall steht fest, wir sind genauso gut wie Borussia Dortmund. Das ist schon mal klar nach diesem Spieltag. Auch die Dortmunder verlieren 6-0. Ein Niveau, muss man sagen.
Hashtag never give up.
Richtig. Unsere WhatsApp-Gruppe heißt I Believe. 1-1, die zweite irgendwie erfreuliche Leistung unter Christian Titz, aber eben nicht 3 Punkte. Und jetzt muss man fast sagen, ist das Ding abgesegelt, oder Gatto?
Ja, also für mich war es letzte Woche schon abgesegelt. Jetzt hat Mainz ja auch noch unentschieden gespielt. Sie sagen, Wolfsburg auch, ne?
Irgendwie. Zweimal führst du 1-0, ne? Zu Hause gegen Hertha und in Stuttgart. Beides machbare Dinger. Und stell dir mal vor, du gewinnst die beiden, dann ist auf einmal wieder alles völlig
also heiß. Dann hätten wir 5 Punkte gut gemacht und aus 7 Punkte wären 2 Punkte Rückstand geworden, ne? Also Schlagdistanz wäre da gewesen, 6 Spieltage vor Schluss.
Wäre Fahrradkette. Warum hat es nicht geklappt, Kai?
Ach, ich wieder weiß die Angst. Nicht. Also ich finde, die spielerische Leistung war jetzt nicht so schlecht. Ich bin da eher ein bisschen positiver gestimmt. Ich glaube, letztes Endspiel jetzt am Wochenende gegen Schalke. Da kannst du auf jeden Fall nach der Leistung drauf aufbauen, dass du da vielleicht was holst. Und ja, hat nicht geklappt, weil wir wieder nur ein Tor gemacht haben.
Aber es ist irgendwie geil, wenn man auf die Aufstellung guckt und immer so 2 Leute gar nicht kennt. Das ist irgendwie, hat immer so was von Nervenkitzel, wenn man gar nicht weiß, was passiert.
Ja, vor allem weiß man, es ist nicht völlig willenlos, dass er sie reinwirft, sondern Titz kennt die halt von der Jugend und hat halt auch so eine gewisse Meinung über die und man weiß, dass es alles so mit Meinung so fundamentalisch hinterlegt worden und es ist nicht so völliger Aktionismus, dass er die jetzt irgendwie aus Verzweiflung reinwirft, weil es irgendwie gut aussieht, dass man die Jugendspieler aufstellt, sondern da ist halt ein Plan dahinter und das finde ich mal ganz angenehm.
Und auch eine Riesenüberraschung, das finde ich bockt einfach dazu zu gucken. Ich meine, es gibt ja nicht vieles, aber ey, ich finde es so geil, wie Pollersbeck da hinten als Abwehrspieler die Bälle hinten raus mit aufbaut, verteilt. Ich meine, das ist jetzt auch in den letzten Spielen so gewesen, aber sowas macht einfach Mut für die Zukunft. Das ist in meinen Augen modern, bringt mir auch Spaß da, wie zu sehen, wie gut Pollersbeck da auch mit dem fußballerisch drauf ist.
Bin ich absolut bei dir, aber ich finde, ich habe lieber einen, der auf der Linie steht und so einen Ball dann mit dem Fuß wegkickt, wie dieses eine Ding, was er da versucht hat aufzuheben, wo das Gegentor dann durch Ginzek fällt, dann lieber auf der Linie kleben und nur rausballern, bevor du so spielst. Aber ich weiß,
klar,
was du meinst.
Noch hat er aber keinen gefangen dadurch, so ein Lupfer. Ich glaube, die anderen Teams warten schon darauf, ihn so einen Lupfer reinzusetzen. Aber ganz ehrlich, wenn man so sieht, wie viele Torschüsse wir uns erspielen, die klaren Torchancen erspielen wir uns immer noch nicht. Aber ich finde, du merkst, wie sich das Spielgeschehen schon in die gegnerische Hälfte selbst auswärts verlagert. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass du einfach mit einem Aufbauspieler mehr spielst.
Da hat er zu Titz Erklärung war ja zu Pollersbeck, dass er ja auch 2,6, 2,9 Kilometer mehr gelaufen sei als der andere Torwart. Und er dementsprechend auch ein ganz anderes Level an Konzentration und Fitness mitbringen muss. Er muss sich ja nicht nur in so 5, 6, 7 Aktionen konzentrieren, sondern er muss ja auch immer, wenn er quasi Libero ist, konzentrieren. Und das muss auch erstmal eingeübt werden. Und das erklärt so ein bisschen eventuell halt den Fehler, den er begangen hat. Aber wäre auf jeden Fall eine Erklärung, ja.
Ich wollte gerade sagen, wir wollen wirklich nicht, ne? Kai, du hast es verdrängt, glaube ich, oder? Hast du das Gegentor gesehen?
Ja, natürlich, habe ich es gesehen. Aber,
ganz klar sein Fehler.
Also, ja. Ganz klar sein Fehler, aber ich finde es trotzdem mutig, so aufzutreten. Für mich ist das die Zukunft und man kann jetzt nur hoffen, dass er nicht weitere Fehler macht.
Ich finde aber auch, es bockt, wenn der HSV den Ball hat und in letzter Zeit haben wir gefühlt häufiger den Ball und auch mal Pässe über, das gab es ja auch ganz lange nicht, mal 3 bis 5 Stationen ohne größeren Nervenkitzel. Kann man das in Zahlen noch belegen, Bones?
Ja, definitiv. Also wir waren wirklich in allen Belangen gegenüber dem VfB Stuttgart besser. Also bessere Passstatistik, dort lagen wir mit 81% wieder mal über der magischen 80%-Grenze.
81%, ne? Wir hatten schon teilweise Anfang 60 unter Hollerbach.
Also völlig stabilisiert, 52% der Zweikämpfe gewonnen, 57% Ballbesitz. Also es hat, überall waren wir überlegen, es hat nur an den Toren gemangelt.
Auswärts,
genau. Und Stuttgart wurde ja des Öfteren auch schon wieder mit Europa in Verbindung gebracht. Und wenn man jetzt das als Maßstab nimmt, dann muss man auch sagen, der HSV ist in meinen Augen unter Titz wieder Bundesliga-tauglich geworden. Sie können auf jeden Fall mit dem Gegner mithalten.
Umso größer der Schlag ins Gesicht, dass Hollerbach verpflichtet worden ist damals und nicht Titz, weil dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf dem 18. Tabellenplatz.
Dann hättest du 8 Spiele mehr, ne, muss man sagen. Ja, aber dann trotzdem jetzt mal die positiven Erscheinungen. Ich finde, Matti Steinmann ich finde, so holt man das Maximum aus seinen Möglichkeiten raus. Ist ja nicht der Sprintstärkste, um es mal vorsichtig zu sagen, um es realistisch zu sagen, der schlechteste und der langsamste Spieler mit den wenigsten Sprints, aber super intelligent und ein Typ, den man da braucht, eigentlich ein Eckdal, aber offensichtlich nicht verletzt.
Ja, also er macht seinen Job, finde ich, macht ihn auch gut.
Fordert den Ball, so, das meine ich, ne?
Und also, ja, er hat das Spiel halt verstanden, so ja. Sozusagen. So ist halt leicht limitiert in seinen athletischen Fähigkeiten, aber da wird man mal sehen, für was es halt reicht.
Dann war jetzt neu Ambrosius drin, auch nur eine Halbzeit gespielt. So ein bisschen gefühlt nach diesem Fehler rausgekommen, den er ja auch mit vorm 1-0 da gebracht hat, wo er den Ball dann in die Mitte köpft. Richtige Maßnahme oder hätte man ihn da mal drin lassen sollen?
Da war Titz' Erklärung ja, das sei rein taktisch gewesen, denn Stuttgart hätte vermehrt den linken Innenverteidiger mit Jung angelaufen und der sei ein, keine Ahnung, Rechts- oder Linksfuß gewesen und dementsprechend wollten sie da umstellen, um ihn sozusagen zu entlasten.
Wow, das ist eine
taktische Erklärung. Diese Aussage ist ja Weltklasse.
So was haben wir noch nie vom Trainer von uns gehört. Oder?
Bei Hollerbach hätte gesagt, wir müssen alles reinhauen.
Also ja, absolut, das stimmt. Und dementsprechend ist natürlich, es sieht unglücklich aus zur Halbzeit. Aber ich glaube nicht, dass du so einen jungen Spieler wegen eines so einen, also schon krassen Fehlers, aber jetzt nicht völlig krassen Fehler. Also hätte er jetzt Pollersbeck den gehalten oder nicht zur Seite abprallen lassen, dann wäre das ja auch kein Tor geworden, direkt rausnimmst. Und von daher, finde ich, hat er sein Debüt gut gegeben.
Finde ich auch wieder so ein Indiz, wie man sich weiterentwickelt. Ne? Ich glaube, heutzutage gehört es dazu, auch auf die Taktik des Gegners reagieren zu können. Und allein der Gegner hat einen Matchplan, will da auf den linken Verteidiger oder rechten Verteidiger drücken. Perfekt, wenn du da einen neuen hinstellst, da ist die komplette Halbzeitanalyse des Trainers erstmal wieder dahin. Und insofern kann ich da Titz nur Lob aussprechen. Verunsichert auch Stuttgart dann in dem Moment direkt.
Wie bist du denn zufrieden mit deinen Nachbarn, Waldschmidt und Ito?
Och, ja, man merkt schon, dass die Jungen jetzt natürlich ein bisschen befreiter aufspielen.
Waldschmidt, eine Bewegung, die wir ganz lange nicht mehr da vorne gesehen haben
von genau, Stürmern. Genau, fand ich cool. Vom ich weiß 1-0. Nicht, ob er sie nicht schon aufbaut für die Zukunft und ihnen nochmal Spielpraxis in der ersten Liga gibt. Fand ich erfrischend, finde ich gut, mutig und dementsprechend hoffe ich, dass sie weitere Einsätze bekommen. Ich meine, die anderen, Shiplock und so, haben es jetzt lang genug gezeigt, dass sie es nicht besser können.
Also Waldschmidt ist jetzt nicht der Typ, der im 16er ist und so à la Gomez und irgendwie aus zwei Chancen mindestens eins oder zwei Tore macht. Das fehlt trotzdem letztendlich
irgendwie,
auch.
Irgendwie finde ich ihn am gefährlichsten so von den Leuten. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, ihn also zumindest auch auswärts da ganz vorne spielen zu lassen, weil er irgendwie schnell ist. Ich fand den Abschluss dann nämlich auch nicht schlecht. Den hält er sogar noch gut. Ne?
Ja,
das bereitet er super vor, also das Tor, indem er da den Torwart zwingt und den Ball nach vorne abprallt.
Richtig, der wäre nämlich tatsächlich auch ins lange Eck gegangen, also der Abschluss war nicht schlecht.
Unter Bedrängnis, super.
Aber ich würde da trotzdem lieber einen fitten und guten Fiete Arp sehen, der halt noch ein bisschen mehr diese Kaltschnäuzigkeit hat und halt noch ein bisschen torgefährlicher ist.
Also ich finde beide geil. Ich meine, mit Luca Waldschmidt verbindet man immer dieses Tor gegen Wolfsburg, wo uns damals den Arsch gerettet hat und hofft natürlich, dass er es dieses Jahr wiederholt. Aber jetzt müsst ihr auch mal was zu sagen. Also Arp ist jetzt mal endgültig hoffentlich durch mit seinem Abi. Ich weiß nicht, was da
im Hintergrund... Er hatte heute
das längste Abi der Nation oder so.
Heute praktische Prüfung. Er hat offensichtlich Sportleistungskurs und darf wirklich praktische Prüfung Fußball machen.
Ja, perfekt. Dann ist er doch jetzt gut vorbereitet und kann dieses Wochenende dann endlich mal knipsen. Was bleibt denn dann nicht, Stübi?
Angeblich hat er ja einen guten Kontakt zu Titz, der ihn extrem gefördert hat und hat ihn wohl gefragt, soll ich bleiben? Und Titz hat gesagt, jo,
wenn du mich schon so fragst, ich gehe nochmal in mich.
Ja, hat dann wahrscheinlich so gesagt, als Freund sage ich dir, bleib, ja. Weil du dann wirklich nochmal ein, zwei Jahre auf jeden Fall Spielpraxis kriegst. Aber die muss natürlich jetzt dann auch mal gegeben werden, die Spielpraxis. Also gegen Schalke zu Hause würde ich ihn schon gerne sehen.
Also ich auch. Man muss mal gucken, wie er auch sich im Training anbietet. Ich denke, Titz wird einer der Ersten sein, der ihn aufstellt, wenn er irgendwie sich einigermaßen anbietet und das irgendwie die Fähigkeiten hergeben oder dem taktischen Masterplan so. Dann, also ich bin absoluter Fan von ihm. Ich denke auch, man sollte ihn jetzt spielen lassen und wenn man ihn dadurch überzeugt, noch hier in Hamburg zu bleiben, dann soll man jetzt die restlichen, wie viele Spiele sind es noch? Acht, sechs? Sechs Spiele. Ja. Sechs Spiele einfach spielen lassen, damit er bleibt.
18 Punkte zu vergeben und 7 Punkte Rückstand und Mainz wird nicht mehr viele holen und Wolfsburg auch nicht. Das ist so. Also
ich sehe schon so, wenn wir jetzt gegen Schalke gewinnen, dann ist die Aufbruchstimmung des Jahres wahrscheinlich.
Ja klar, weil jetzt Stuttgart und Mainz sich die Punkte wegnehmen.
Köln und Mainz.
Köln und Mainz nicht die Punkte weggehen, meine ich auch. Und wir dann die Chance haben, aber Schalke ist natürlich Tabellenzweiter. Wir können Bayern zum Meister machen übrigens mit einem Unentschieden oder Sieg, aber Unentschieden bringt uns nichts. Wie schlägt man denn diese unangenehme Schalker-Truppe?
Ja, mit dem 1-0. Ich glaube, viel mehr Tore.
Mehr macht man nicht, ne?
Viele Tore machst du gegen die nicht. Die stehen sehr, sehr extrem defensiv gut geordnet.
Fährmann, einer der drei besten Keeper der Liga vielleicht auch.
Das ist super schwierig durchzukommen. Ich hoffe, Titz wird sich was einfallen lassen und da halt komplett auf Sieg spielen. Ich denke mal so hinten raus verwalten und dann irgendwie hoffen, ob das Mittel ist, weiß ich nicht. Aber ja, wir werden sehen.
Also Tedesco hat Schalke zwar im richtigen Ball weggemacht. Die haben die letzten 6 Spiele hinten zu 0 gespielt und der HSV mit der schwächsten Offensive, da prallen schon 2 Welten aufeinander, die da nicht aufeinander prallen sollten. Also es sollten dann auch schon 1-2 Tore sein, weil Schalke trifft auch gerne mal 1-2 Mal.
Ja, aber so minimalistisch dreckig. Tedesco macht einen guten Job irgendwie. Der hat so eine Winner-Truppe gemacht aus Schalke, finde ich.
Ja, finde ich auch. Aber ich finde, man liest ja schon, Papadopoulos wird eventuell zurückkehren in die Startelf, Versöhnung mit Titz. Und dann wäre das nicht der Traum aller.
Das ist übrigens ein Witz, dass das nochmal klappt.
Ja, aber gut, wenn er den Kopfball dann reinmacht beim Standard gegen Schalke, gegen seinen Ex-Club,
dann bin ich wieder dabei. Aber was ist das für ein Business? Ja. Also, ehrlich, das ist das Business. Da haben wir doch alle gesagt, Papa für immer raus. Nach den beiden Aktionen, dass das jetzt nach 2 Wochen wieder alles vergessen ist.
Aber das ist Fußball. Tot. Das ist Fußball.
Ja, toll.
Und dann wäre mein Trauma mit Luca, Arp und wen du auf jeden Fall bringen musst, mit einem wieder erstärkten Holpi und dann, wen du auf jeden Fall bringen musst, um mal so ein Bollwerk zu knacken, ist Ito, der 2 Männer auf sich zieht, der das 1 gegen 1 sucht, der da mal eine Lücke findet. Der muss in meinen Augen kommen.
Ja, aber Ito muss auch mal liefern, ne? Also noch 0 Assists und gar nichts.
Also brutal abgebaut nach der Hinrunde.
Also einen Assist hat er gemacht, aber genau. sonst.
Und der durchschnittliche Zweikampfwerte, Sprintwerte. Also die Euphorie ist auch wie bei Arp irgendwo im Nichts versunken zurzeit bei Ito.
Ja, aber Ito ist kein Spieler für die Statistiken. Ito ist ein Spieler, der die anderen auf sich zieht, der auch viele Ballverluste hat, klar, aber der trotzdem dann mit 1-2 individuellen Aktionen. Ich meine, wie geil ist er gegen Stuttgart auch schon wieder an 1-2 Gegenspielern vorbeigekommen. Stand völlig frei im Strafraum. Wenn er da mal lernen würde, nicht überhastet irgendwie in die Mitte zu passen, sondern mal den Mitspieler zu suchen, wäre der 3 Schritte weiter. Also ich finde, dankbarer Spieler und super unangenehmer Spieler für die Gegner.
Ja, ich würde Ito auch bringen, um einfach.
Wie sieht dann die Angriffsreihe aus?
Die Angriffsreihe, ich würde mit Fiete vorne, mit Ito rechts, mit Hans, ja, mit Kostic und mit Holpi.
Ja,
okay. 4-1-4-1, also Waldschmidt raus. Also und dann auf der 6
Steinmann.
Wahrscheinlich ja. Und die Abwehr würde ich dann Sakai.
Mann. Hat er heute gesagt, kann man auch direkt festhalten, Sakai ist bei ihm gesetzt, er hat sein volles Vertrauen, bleibt
Kapitän gemacht.
Bewusst
was
Kapitän,
macht Sakai also, mit den Trainern?
Ja, er müsste irgendwie verzaubern im Einzelgespräch oder so.
Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr beim Friseur seid, bevor eure Haare gemacht werden, wenn die Friseurin so euren Kopf massiert, eure Kopfhaut? Das ist ja so ein geiles Gefühl. Ich glaube, das macht Sakai mit den Trainern. Anders kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist Kais wilde These.
Damit haben wir sie schon, Kais wilde These. Also Sakai massiert die Trainer offensichtlich vorher. Ja, aber anders kann ich es mir auch nicht erklären. Weil Titz ist ja nun jemand, der wirklich Ahnung von Fußball hat. Der muss ja auch sehen, dass Sakai blind ist.
Aber jetzt haben wir ihn so oft gehatet. Ey, da müssen wir jetzt auch eine Family sein, jetzt müssen wir ihn lieben, jetzt wissen wir, er wird immer spielen, dann können wir ihn ab jetzt auch unterstützen. Sakai, du wirst jetzt der Geilste sein.
Also Sakai auf jeden Fall dann in der Kette, dann Drongelin und Jung wahrscheinlich in der Innenverteidigung oder
Papadopoulos. Van Drongelin, eventuell verletzt, stellt sich morgen heraus, ob er spielfähig ist für Samstag.
Und Papa, glaubst du, wieder Startelf?
Das, wer sonst in der Innenverteidigung? Also es gibt ja gar keinen mehr.
Also Ekdal. Kommt Ekdal nicht nochmal zurück?
Ja, immer noch auch verletzt.
Auch
musst du wieder Training abbrechen.
Ja, musst du wieder. Das will ich gar nicht mehr hören. Und Santos auch verletzt übrigens. Ja.
Deswegen, das war eigentlich meine wilde These. Wir, So, 2 Innenverteidiger spielen dieses Mal nur. Und zwar Papadopoulos und Jung. Und es wird zu einer Dreierkette mit Pollersbeck. Ansonsten verzichten wir auf die Verteidigung und stellen alles andere in Sturm. Das wäre moderner, mutiger Fußball.
Ja. Dann lass uns mal überraschen. Man kann es eh nicht so richtig prognostizieren, wenn man Titz
Jung ist ja kennt. Fünfte gelbe Karte, ne? Also nur zur wilden These.
Der ist auch raus.
Der ist
raus,
Jung ja. ist auch gesperrt, ja.
Das ja, der meinte Titz. Man muss sagen, das ist vom Niveau her ein professioneller Podcast heute. Aber wir können ja nicht, wir können nicht sagen, wer kommt. Dann vielleicht spielt Wagner Mahn. Wir kennen Titz nicht, wir kennen teilweise die Spieler nicht aus der U19 und U21. Schwierig.
Eben, also Titz meinte auch, weil einige wegen Mavrei angefragt haben aufgrund des Verteidigermangels. Er meinte, Mavrei bleibt auf jeden Fall in der zweiten Mannschaft und er wird schon sehen, ob er irgendwie vier Verteidiger zusammenkriegt. Aber Mavrei bleibt unten.
Ich denke, Sakai. Dann Papadopoulos, vielleicht wieder Ambrosius und Dennis Diekmeyer.
Und
come on, Dennis!
Und man muss sagen, wer ja auch immer auf der Bank sitzt. Und
Gato, das kann übrigens wirklich sein, so wie du sagst, weil Santos auch verletzt ist, das könnte hinhauen.
Genau. Also es bleibt auch einfach keinem übrig.
Und Jan Cicic ist auch wieder auf freien Fuß, ne? Also keine Bewährungsstrafe ist ausgesetzt worden und darf mitspielen. Wenn er will, wenn also Polizei gibt, das Go.
Ja, lass uns mal überraschen. Also es ist so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, von der Stimmung so ein bisschen Geigenhumor bei uns. Aber ein Sieg und wir sind wieder völlig heiß. Deswegen HSV, come on. Einfach mal überraschende 3 Punkte. Ich glaube, ein 2-1 ist das realistische Siegergebnis. Mit dem Kopfball von Papa. Und alle rasten wieder völlig aus, skandieren Papa, Papa.
Genau.
Und dann ist er wieder in unseren Herzen. Und schon Fiete hinterher und dann
so schauen wir mal.
Ja, das hast du heute, glaube ich, 3-mal gesagt. So ist Fußball. Also, viel Spaß am Wochenende. Wir hören uns dann normal wieder Montag und nur der HSV.
I believe.
HSV.
HSV.